Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, Klein Erna, geht durch die Stadt, sagen wir mal Bremen. Da kommt sie, kleines Mädchen noch, an einer Kirche vorbei. Die Türen stehen offen. Und sie geht hinein. Dann sieht sie eine Frau, die wischt und putzt, macht sauber. Sie kommt später nach Haus und dann fragt die Mutter, Klein Erna, wo warst du denn? Sie sagt, ja, ich war in der Kirche beim lieben Gott, aber er war nicht zu Haus, nur seine Frau war da. Ja. Ich sagte nichts weiter zu. Also, offensichtlich liegt hier ein Missverständnis vor. Und wir wollen heute über dieses Missverständnis noch etwas nachdenken. Denn das ist ja ein fürchterliches Missverständnis, weil wir nicht wissen, wo Gott wohnt. Wenn er in der Kirche nicht ist und nur seine Frau da ist. Wo wohnt Gott? Muss man das wissen? Wenn einer einem ganz wichtig ist, dann interessiert man sich natürlich dafür, wo er wohnt. Wenn einer einem ganz unwichtig ist, dann ist das einem Schnurzpiep egal, wo einer wohnt. Der junge Mann, der sich verliebt, wird sich natürlich ein Bein ausreißen zu erfahren, wo denn dieses himmlische Geschöpf, das er nun so anbietet, lebt. Und wenn Gott einem nur nicht wichtig ist, wenn Gott einem egal ist, ist es dann auch egal, wo er wohnt? Ich glaube kaum. Wenn man heiraten will, dann muss man wissen, wo das Standesamt ist. Wenn man zur Schule muss, dann muss man wissen, wo die Schule ist. Wenn man leben will, dann muss man wissen, wo Gott ist, denn Gott ist Leben. Und deshalb muss man, wenn man leben will, wissen, wo Gott wohnt. Dazu kommt noch etwas, das wird oft vergessen oder die Leute tun so, als hätten sie damit überhaupt nichts zu tun. Wenn einer zum Gericht muss, wir müssen alle zum Gericht, wir haben alle eine Vorladung von Gott. Und dann wird man sich doch wohl schleunigst erkundigen, wo das ist, wo man dann hin muss, oder nicht? Wir haben eine Vorladung von Gott. Am Ende unseres Lebens muss jeder vor das Gericht Gottes. Wir haben Termin bei Gott. Die Startbedingungen, mit denen junge Leute heute ins Leben hinaustreten, wie man früher so gesagt hat, die sind ja wesentlich schlechter geworden. Und damit meine ich nicht nur, dass man schlechter eine Arbeitsstelle bekommt als früher. Damit meine ich auch, dass man weniger belastbar ist und weniger Konflikte austragen und durchtragen kann. Dass man viel vereinzelter und anonymisierter ist. Dass man in der Regel keine Wertmaßstäbe mehr mitbekommen hat. Könnte jeden Tag in der Zeitung nachlesen. Und dass man irgendwie orientierungslos durch dieses Leben geht. Die Startbedingungen sind schlechter geworden. Die Erwartungen größer. Und die Enttäuschungen umso heftiger. Ich sprach mit einem Jugendlichen, der wollte Selbstmord begehen. Für ihn sah es nur noch zappenduster aus. Er sagte, er hätte keine Sonne mehr. Ich glaube nicht, dass ich groß ein Problem erzählen muss, denn wer hat keine? Der eine weiß nicht weiter. Dem anderen schnürt die Angst die Kehle zu. Der dritte hängt an der Flasche. Der vierte hat Ärger mit den Kindern. Der fünfte hat Ärger mit den Eltern. Der sechste ist gerade arbeitslos geworden. Der siebte hat Liebeskummer, der achte wartet vergeblich auf seinen Studienplatz. Der neunte versteckt seine Einsamkeit hinter riesigen Betrieb. Und der zehnte ist einfach ganz normal und leidet darunter. Aber was erzähle ich? Das kennen wir ja alle selbst. Alle, die hier sind. Vielleicht gehörst du auch zu diesen 10 kleinen Europäerlein. Nicht die mit dem N-Wort, das darf ich ja nicht mehr sagen. Die 10 kleinen Europäerlein, die hier genannt wurden gerade von mir. Und wenn ich in unsere Gemeinde gucke, wir sind ja eine ganz, ganz kleine Gemeinde, was die Zahlen angeht. Wir haben ungefähr 1000 Mitglieder in unserer Gemeinde. Und wenn ich jetzt die 1000 alle aufsuchen würde und besuchen würde, dann höre ich 1000 verschiedene Probleme. Jeder Mensch hat Probleme, jeder. Weil das Leben nicht so ist, wie er sich das gedacht hat. Und weil die Enttäuschungen heftiger werden, viel heftiger, als wir uns das jemals ausgemalt haben. Wo wohnt Gott? Wenn einem das Leben gelingen soll und wenn es nicht eine Stümperei sein soll, dann müssen wir den kennen, dann müssen wir den haben, dann müssen wir zu der Adresse, wo das Leben selbst ist, da, wo Gott wohnt. Es ist lebensnotwendig, absolut lebensnotwendig, das zu wissen, wo Gott wohnt. Und wer sagt einem das, wo er wohnt? Und wir haben in dieser Zeit eine Fülle von Stimmen, die uns erzählen, wo Gott wohnt. Und die einen sagen, wenn du glücklich werden willst, dann musst du das und das machen. Dann kommt der Freundeskreis und sagt, wenn du glücklich werden willst, dann musst du das tun, was wir alle im Freundeskreis tun. Und wehe, du leistest dir eine eigene Meinung. Ja, wenn du glücklich werden willst, dann musst du nicht nur etwas rauchen, etwas trinken, etwas zu dir nehmen am Psychopharmaka, sondern dann lass das alte Leben zurück. Und dann kommen die Etablierten und sagen, wenn du glücklich werden willst, dann musst du dich erstmal etablieren. Ich war vor einiger Zeit in einer Universitätsstadt und wollte dort Studenten besuchen. Und da war ich natürlich auch in dem Gebäude der evangelischen Fakultät. Da hing das schwarze Brett, die schwarze Wand. Und das Ganze war ein einziger Schrei nach Gott. Da war von Astrologie die Rede, also die Sterne. Von Anthroposophie, da war von Gurus die Rede. Von Lesben und Schwulen, von Marxisten. Da war die letzte Generation zugange und verabredete sich, wo sie sich wieder festkleben sollten. Das Ganze war ein einziger Schrei nach Gott. Wo wohnt Gott? Wer sagt einem das? Auf wen können wir uns verlassen? Und deshalb sind zuverlässige Zeugen gesucht und nicht irgendwelche, die unsere Schwächen und Schwachheiten ausnutzen und mit uns womöglich ihr Geschäft machen. Das muss Gott einem schon selbst sagen. Wie macht er das? Dafür nimmt er die Bibel und sagt, schlag sie auf. Es nützt dir nichts, wenn du eine Bibel im Glasschrank stehen hast und sie ist seit 1854 nie mehr angerührt worden. Du kannst gern drüber pusten, dann fliegt der Staub. Nein, du musst die Bibel nehmen und du musst sie aufschlagen und musst sie lesen und musst es dir zu Herzen nehmen, was Gott dir zu sagen hat. Gott selbst gibt Antwort und das will er tun. Das ist das Liebste für ihn, mit was er tun kann und was er tun will. Und uns sagt er heute, ich habe einen dreifachen Wohnsitz. Ich wohne erstens in der Höhe, zweitens im Heiligtum und drittens bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, der Hohe und der Erhabene. Das ist der erste Punkt. Ihr seht, die Predigt fängt langsam an. Ne? Der erste Punkt heißt, ich wohne in der Höhe. Und viele stellen sich Gott ja so vor, als wäre er weit, weit weg. Als würde er auf irgendeiner Wolke liegen und schlummern. Und kleine Engelchen, solche Art Puppen, die schreien ununterbrochen vor ihm, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir kennen diese Geschichten. Und viele haben auch ihre Absicht mit Gott und verschieben ihn gerne in ferne Galaxien. Galaxien, da kann er uns ja nicht zu nahe kommen. Und wir können tun und machen, was wir wollen. Nur wenn es brenzlig wird, dann hat er sofort da zu sein und wehe, wenn nicht. Aber das sind nichts als selbstgemachte Gedanken. Der Gott, von dem wir reden, ist in der Höhe. In der Tat, er ist nicht innerhalb dieser Erde. Ich versuche es zu verdeutlichen. Wenn ein Maler ein Bild malt, ihr könnt euch das leicht vorstellen. Vorne ist die Leinwand und dann malt er. Und wenn er malt und gemalt hat, dann ist er, der Maler, der Schöpfer dieses Bildes. Aber er ist nicht in dem Bild. Er ist nicht in der Leinwand. Er ist außerhalb dessen. So ist auch Gott mit dieser Erde. Außerhalb des Ganzen. Und wer Gott heute sucht in fremden Religionen, oder Ackerkrumen dieser Erde und meint darin ewiges Leben zu finden, der wird ewig in die Irre gehen. Gott ist uns ein Gegenüber, aber Gott ist uns nicht so fern, dass er mit uns nichts zu tun hätte. Er ist um uns herum wie die Luft zum Atmen. Und wenn diese Luft entzogen würde, dann würden wir ersticken. So ist die ganze Schöpfung, die er gemacht und geschaffen hat, ein einziger Hinweis auf Gott. Aber die Natur ist nicht Gott. Dazu wird sie heute oft gemacht. Aber ich kann euch nur sagen, das ist falsch, ganz falsch. Und wer meint, er könnte sonntags morgens, statt in die Kirche zu gehen, Gott in der Natur suchen, der kann das tun. Er muss aber am Ende seines Lebens auch damit zufrieden sein, vom Oberförster beerdigt zu werden. Vielleicht lässt sich Gott sogar in der Natur finden. Vielleicht. Und dann wird er nicht mehr lange in die Natur gehen, sondern dann kommt auch ganz bald in die Kirche. Gott ist nicht unnahbar und Gott ist nicht unendlich fern. Er ist uns ganz nah, er ist derjenige, der uns gegenübersteht. Er ist der Schöpfer und zugleich unser Vater, der uns von Herzen lieb hat. Da glaubt einer auf der Autobahn, er wäre auf der richtigen Spur und hört dann im Autoradio, fahren Sie vorsichtig, Ihnen kommt ein Geisterfahrer entgegen. Einer brummt er, Hunderte. Verstanden? Er ist der Geisterfahrer. Er ist es selbst. Und dann stirbt er in sicherem Glauben, weil er falsch geglaubt hat. Ich muss eine Geschichte dazu erzählen. Da geht ein junger Mann durch die Wüste und irrt durch die Wüste, hat schon lange nichts mehr zu trinken. Er ist kurz vor dem Verdursten und kurz bevor es ans Ende geht, denkt er, jetzt spielen ihm seine Sinne endgültig den letzten Streich. Vor sich sieht er eine Oase, er hört das Wasser sprudeln, hört die Palmen im Wind rauschen. Er denkt, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch wieder nur eine Fata Morgana, fällt um, stirbt, bleibt dort liegen, weil er nicht glaubt, was er sieht. Am nächsten Morgen kommen zwei Beduinen vorbei und sehen ihn dort tot liegen, verdurstet, wenige Meter vor dem Ziel, vor dem rettenden Wasser, dem rettenden Leben. Und dann schließt diese Geschichte so, dass der eine sagt, ich kann es nicht verstehen, warum ist der denn nicht weitergegangen? Und dann sagt der andere, er war eben ein moderner Mensch. Gemeint ist, er hat nicht geglaubt, er hat sich an seinen eigenen Überzeugungen, Fata Morgana, festgehalten. Wisst ihr, der ist nicht gestorben an Durst. Der ist gestorben an seinen falschen Überzeugungen. Und wenn er die aufgegeben hätte und weitergegangen wäre, hätte er gelebt. Aber er hat sich selbst mehr geglaubt. Und Hermann Betzel, der bayerische Bischof, dieser begnadete Mann, hat schon vor über 100 Jahren gesagt, Unglaube ist die Reduzierung des Menschen auf sich selbst. Unglaube ist die Reduzierung des Menschen auf sich selbst. Der zweite Punkt heißt, ich wohne im Heiligtum. Und dieses Heiligtum ist von ganz besonderer Art. Dieses Heiligtum heißt Golgatha. Was ist das für ein besonderes Heiligtum? Es ist der Ort, an dem der einzige Sohn von Gott, dem Vater, Jesus Christus, gekreuzigt wurde. Er leidet und blutet für uns. Was für ein Heiligtum. Keine schönen Gesänge, kein Festgottesdienst, nein. Da haben die Leute gestanden und gehöhnt und gelacht und gespottet. So einen Gottesdienst möchte ich nicht erleben. Fertig gemacht hatten sie ihn, Jesus, die Mächtigen. Und nun können auch noch die Dümmsten ihren Spott mit diesem Ohnmächtigen haben. Gottes Wohnsitz, sein Heiligtum, Golgatha. Gott gibt seinen Sohn Jesus preis. Was ist da passiert? Er hat Jesus für uns zur Sünde gemacht, sagt die Bibel. Jesus wird die personifizierte Sünde. Und Martin Luther gebraucht dazu harte Worte. Er sagt, du bist ein Räuber, ein Mörder, ein Ehebrecher, ein Schurke, ein Heiligtumsschänder, ein Gotteslästerer. Und es wird auf Erden nie einen größeren geben. Soweit Martin Luther. Jesus wird die Sünde in Person. Und das ist eine ärgerliche Sache. Ein Jesus als strahlender Held. Ja, Jesus als großer Religionsstifter. Das alles ist uns gut bekannt. Jede Zeit hat sich auch ihr eigenes Jesusbild gemacht. Im Dritten Reich wurde Jesus sogar zum heldischen, arischen Germanen umfunktioniert. Und heute, da geht es ihm wieder an den Kragen, aber ganz anders als bis jetzt. Denn heute hat er nichts mehr zu sagen. Er redet nicht mit uns und wir reden nicht mit ihm. So ist das ganz einfach. So hat man ihn abgestellt, weggestellt. Fertig. Meint man. Ich möchte ein Bild gebrauchen, das ich irgendwo las. Ich stelle mir vor, man könnte Sünde mit Schrott vergleichen. Und da würden wir alle unser Päckchen Altmaterial vor dem Schrott niederlegen. Menschen aller Länder und aller Zeiten. Was gäbe das für einen gigantischen Berg von Schrott, von Sünde? Und nun stelle ich mir weiter vor, Gott nehme dieses Altmaterial, schmölze es ein und gestaltete daraus eine Plastik. Wie würde die wohl aussehen? Einer hat gesagt, der leibhaftige Teufel würde dabei herauskommen. Die Bibel sagt es ganz anders. Die Bibel sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Nochmal, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. In ihm ist alle Sünde der Menschheit konzentriert. Und wurde dann von Gott gerichtet, für uns zur Sünde gemacht. Damit klärt sich eine ganze Menge. Nicht die Römer waren schuld am Tod von Jesus. Nicht die Juden. Wir waren es, wir. Lass uns ihn anschauen, den Gekreuzigten. seine Hände, die nie etwas Böses getan hatten, durchbohrt von all dem, was Menschen jemals Böses gemacht haben. Seine Füße, durchbohrt von all den falschen Wegen, die Menschen gegangen sind zur Durchsetzung ihrer Ich-Sucht. Seine Stirn, von der das Blut herabläuft, alle Teufeleien, alle sadistischen Pläne und Fantasien, die je ein Menschenhirn entwickelt hat, hat er auf sich gezogen. Seine Augen, die nach einem Fausthieb blutunterlaufen sind, all die lieblosen Blicke auf andere, das hat er alles auf sich gezogen. All unser gieriges Verlangen hat er auf sich gezogen. Sein Mund, die gesprungenen Lippen, all unser Geschwätz, unser Klatsch, unser Rufmord, alle verführerische Propaganda und Halbinformation und alle dämlichen Witze hat er auf sich gezogen. Das ist Gottes Arbeitsmethode. Der Vollkommene wird für uns zum Unvollkommenen. Und wir, die Unvollkommenen, stehen vor Gott da, richtig gerichtet und gerechtfertigt, als die Vollkommenen. Warum? Weil Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir die Gerechtigkeit werden sollten, die vor Gott Gültigkeit hat. Für uns verflucht, damit wir gerettet würden. Er die Sünde, wir die Gerechtigkeit. Und diesen Personenwechsel nennt Martin Luther noch einmal Luther, einen fröhlichen Tausch. Was ist das für eine fröhliche Hauswirtschaft, wenn ein reicher und vornehmer Bräutigam sich eine arme und böse Hure zur Frau nimmt und zu ihr sagt, nun wollen wir gemeinsame Sache machen. Personengemeinschaft und Gütergemeinschaft. Was dir gehört, das bekomme ich. Und was mir gehört, das bekommst du. Jetzt stehe ich staunend da, er ist der Lügner, mir gehört die Wahrheit. Er der Egoist, ich darf anfangen zu lieben. Er ist bloßgestellt und geschändet, mich hat er geschmückt wie zu einer Hochzeit. Er ist von Gott verflucht und ich bin vor Gott richtig. Was für ein Wechsel, was für ein Wechsel. So ist Gott. Das ist sein Heiligtum, dieser Schädelberg voll verblichener Knochen. Und ich kann jeden verstehen, der sich erstmal die Stirn tippt und sagt, wie kann man nur, das soll Gottes Adresse sein. Erste Wohngegend ist das nicht. In den Rotary Club kann man bei solch einer Adresse nicht aufgenommen werden. Aber Gott muss da nicht wohnen. Er tut das freiwillig, unseretwegen. Und deshalb sagen die Christen bis auf den heutigen Tag, ich auch, Golgatha, das ist unser Heiligstes. Warum? Weil Gott in Jesus hier bei uns wohnt. Das ist ja die Not, dass er dort an unserer Schuld stirbt. An seine Hausgenossen, das sind doch wir. Ihn kostet es das Leben. Denn für Schuld und Lebensschmutz ist er nicht gebaut, aber er stirbt freiwillig daran als ein Schmutzmagnet, als Sündenmagnet. Es gibt ja Leute, die kennt ihr so gut wie ich. Wenn die den Mund aufmachen, dann bricht es wie Pest aus ihnen heraus. Und zu solch einem Dreckmagneten wird Jesus für uns, um unsere Schuld wegzuziehen von uns und auf sich zu ziehen. Das ist Gottes Heiligtum. Das ist das Opfer, das gebracht wird, dass der Gottesdienst, den er tut, ein Dienst für Gott, ein Dienst für uns. Er opfert sich selbst, damit wir frei werden und damit wir leben können. Wenn es heißt, Gottes dreifacher Wohnsitz, dann heißt das, er kommt zu uns, er will bei uns wohnen und dann bedeutet das, er kommt als Herr. Damit wir das nicht falsch verstehen, er kommt als Herr, ich wohne bei uns hier. Ich will bei euch wohnen. Er will unter uns sein. Er kommt als Hausherr. Er kommt nicht als Gast. Er setzt sich nicht mit an die Kaffeetafel, sondern dann steht er auf und hängt die Bilder um. Das würde sich jeder Hausvater, jeder Hausherr schwer verbitten, wenn er auf einmal sein Gast kommt und hängt einfach die Bilder um. Nein, Jesus ist nicht so. Er kommt und fragt dich vorher, bist du einverstanden, dass ich deine Bilder umhänge? Er fragt immer. Er tut nichts gegen unseren Willen, nie. Er will immer, dass wir damit einverstanden sind, was er tut, und dass wir das bejahen, was er tut. Und dafür danke ich meinem Herrn von ganzem Herzen. Er kommt zu denen, die mühselig und beladen sind, nicht zu den Stolzen, die ihn nicht brauchen. Nein, nicht die, sondern er kommt zu denen, die mühselig und beladen sind. Und ihr merkt, wir sind schon längst beim dritten Punkt. Und wir sind hier nicht die Glaubensprotze, die meinen, im Besitz all dessen zu sein, was wir uns vom Glauben versprechen, sondern wir verstehen den Glauben so, wie die Bibel es genannt hat: selig sind, die geistlich arm sind. Wir sind hier nicht die großen Glaubenshelden, die meinen, wir packen das mit dieser Welt und unserem Leben. Wir stehen vor Gott als die, die geistlich arm sind, wie ein leeres Gefäß, das er füllt. Er, offen sein für Gott. Ich predige jetzt hier nicht, höre ich auch gleich auf, aber nicht für die, die das alles wissen. Ich predige auch gar nicht für die, denen das alles egal ist. Ich predige auch nicht, um einigen noch moralische Werte mit auf den Weg zu geben. Ich predige auch nicht, um eine Situation auszunutzen und einigen, die vielleicht schon lange nicht mehr in der Kirche waren, ein paar nachdenkenswerte Anregungen mitzugeben. Ich predige hier heute vielleicht nur für einen einzigen. Für den einen, der jetzt in Not ist, der sein Leben so nicht weiterführen will und der gespürt und verstanden hat, dass Gott mit ihm spricht und bei ihm Wohnung nehmen will, der seine Schuld loswerden möchte. Ich predige für den einen, der jetzt endlich geliebt werden will, der Gottes Liebe erfahren will, der Gottes führende und heilende Hand erfahren will. Für den einen, für den predige ich hier. Vielleicht sind es noch ein paar mehr. Aber das ist deine Stunde heute. Das ist die Stunde Gottes mit dir. Und deshalb bete ich zum Schluss. Lieber Herr Jesus, du siehst, wen du nun angesprochen hast, und du nimmst meine schwachen Worte und machst sie zu deinen Worten. Und das ist gut so. Und ich danke dir für alles, was du jetzt wieder tust, wo du die Herzen anrührst und angerührt hast. Danke, Herr, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Amen.